Barnabas, Ermutiger und Ermöglicher. Nicht unbedingt Begriffe, die uns so sehr geläufig sind, aber das gehörte so zu seinem Leben. Viele können sich von uns an unsere Lehrer erinnern. Und wenn ihr überlegt, in eurem Leben waren eure Lehrer Ermutiger? Habt ihr eure Lehrer als Ermöglicher erlebt? Ich habe von der Ingeborg ausgeliehen das Buch, das vom Arno Backhaus über sein Leben, und habe jetzt in der Woche Hälfte gelesen, und da kommt zum Ausdruck, dass er in den ersten Jahren von seinen Eltern schreibt und sehr intensiv von seiner Mutter schreibt. Und er sagt, er hat sein ganzes Leben kein einziges Wort der Ermutigung gehört von seiner Mutter. Und das hat sein Leben geprägt. Er war lange erwachsen. Er war verheiratet. Er hatte eigene Kinder, bis er das so aufgearbeitet hat und bis er in Frieden damit leben konnte, dass da jemand war, der sein Leben geprägt hat und der nicht ermutigt hat. Ermutiger, das ist jemand, der dem anderen gut zuredet, der ihn positiv fördernd zur Seite steht. Und ein Ermöglicher ist der, der dem anderen beistehen, seine Gaben auszuprobieren und einzusetzen, ihn dazu eben ermutigt. Wie zum Beispiel so jemand wie der Stefan Kunz, jemand, der eben im Fußball, im Deutschen Fußballbund unterwegs ist und die U21 trainiert, und man von ihm sagt, er ist so ein Ermutiger und Ermöglicher, wie er dieses Team eben zusammenhält. Mal gucken, was jetzt in Olympia passiert mit dieser jungen Mannschaft. Barnabas, Ermutiger und Ermöglicher. Seine erste Erwähnung, wir haben eben schon ein bisschen was von ihm gehört. Er hat in Jerusalem den Paulus kennengelernt, beschnuppert, mal kurz von ihm etwas mitgekriegt. Und dieser Paulus, der war jemand, der einen radikalen Wandel in seinem Leben erfahren hat, der erst alle seine Energie ganz kräftig und öffentlich dafür eingesetzt hat, dass eben Christen verfolgt werden und dass diese Nachricht von Christus nicht verbreitet wird. Und dann ist er Christus begegnet, und dann hat Paulus sich ziemlich bald und schnell radikal verändert. Und hat, je nachdem wie man das ansetzt, dass er nach seiner Bekehrung erst mal 3 Jahre in Arabien war oder ob das später war, aber ich gehe mal davon aus, dass es ziemlich gleich da war. Und als er dann nach 3 Jahren zurück nach Damaskus kam, hat er eben sich eingesetzt für die Verbreitung des Evangeliums. Und das hat anderen Leuten gar nicht gefallen und man hat ihn gleich angefangen, ihn zu verfolgen. Und so floh er aus Damaskus und dann kam er nach Jerusalem. Das, was wir von Barnabas lesen, ist, er überwindet Angst. Denn die Christen in Jerusalem, die hatten alle Angst, als Paulus kam. Und sie trauten nicht. Natürlich hatten sie ihre Erfahrung, klar. Natürlich wussten sie davon, dass in der Vergangenheit der Paulus so ein Halunke war. So einer, der die Christen verfolgt hat. Und deshalb hielten sie sich fern von ihm. Aber der Barnabas, der überwand diese Angst, weil er die Nähe zum Paulus selber suchte. Er lässt sich auf Neues ein. Der Barnabas vertraut Gott und dem Nächsten. Und so öffnet er Paulus die Tür zur Gemeinde nach Jerusalem. Ja, er hilft. Eine Übersetzung heißt, er kam Paulus zur Hilfe. Er brachte den Paulus zu den Aposteln. Und dann hat der Barnabas bei den Aposteln berichtet von der Bekehrung des Paulus und von seiner unerschrockenen Auftreten im Namen Jesus und von dieser Veränderung. Klar, wir wissen das. Wenn unser Vertrauen enttäuscht ist, wenn wir eine Abneigung gegen Leute haben, dann braucht es Zeit, um umzudenken. Und wir brauchen manchmal ziemlich lange Zeit, bis solche Veränderungen bei uns passieren. Aber der Barnabas war jemand, der das angepackt hat und schnell angepackt hat und so eine Hilfe wurde. Er war ein Ermutiger. Er schenkte Vertrauen und wurde dadurch eben zum Brückenbauer zwischen Paulus und den Ältesten in der Gemeinde, weil er den Schritt wagte. Und so konnte Paulus in Jerusalem von Jesus erzählen, bis hin zur Verfolgung in Jerusalem. Paulus erlebte das, was er früher getan hat. Ja, manchmal ist es so, dass wir solche Prozesse eben auch durchlaufen müssen in unserem Leben und Erfahrungen machen von der anderen Seite. Dann reiste Paulus eben in seine Heimatstadt nach Tarsus, also in der heutigen Türkei. Stellt euch vor, ganz kurz, einen Augenblick lang, was wäre, wenn Barnabas den Paulus nicht gesehen hätte? Wenn man das jetzt aus unserer Sicht sieht, muss man sagen, hey, wir hätten die ganzen Briefe nicht, wir hätten die Apostelgeschichte nicht. Es würde viel an Informationen aus der ersten Christenheit wahrscheinlich fehlen. Ja, wir wissen viel über den Paulus und von dem Paulus, von der Ausbreitung des Evangeliums, ganz klar. Aber wenn der Barnabas nicht gewesen wäre, manche von euch kennen die Geschichte und die Lebensgeschichte von George Ferver, einer, der den OM gegründet hat und der wirklich missionarisch unwahrscheinlich viel bewirkt hat in den letzten 50 Jahren. Und junge Leute, bis heute, ganz junge Leute, sind eben mit OM weltweit unterwegs und leben das Evangelium mit den Menschen, mit denen sie zusammen sind. Als der Ferver zum Glauben kam, da hat er Jahre später eben eine Frau kennengelernt, die sagte, sie hat viele Jahre für all die Schüler gebetet, die in der Schule waren. Sie wohnte neben der Schule. Und sie hat gebetet. Und da ist der George und noch einer zusammen, sind zum Glauben gekommen und die haben Großes gewirkt. Sicher, Gott hat eingegriffen in sein Leben. Aber hier war jemand, der war bereit, andere zu unterstützen, sich für andere einzusetzen, andere zu ermutigen, erstmal im Gebet, dass Gott eingreift. In der Apostelgeschichte 11, Vers 20 und 21 lesen wir dann, dass Männer in Zypern und aus Cyrene, also in Afrika, nach Antiochien kamen, in Syrien, also wenn man so die Mittelmeerküste von Israel weiter hochgeht, heute eben Libanon und nördlicher dann eben in Syrien, die Stadt Antiochia. Und diese Männer aus aus Zypern und aus Afrika. Also Europäer und Afrikaner sagten das Wort weiter an Syrer. Bis dahin hatten die Christen im Wesentlichen das Wort an Juden weitergesagt. Aber hier öffnete sich eine große neue Tür und so wurde der Barnabas, der, wie wir gehört haben, selber aus Zypern kam, eben ein Delegierter. Er wurde delegiert von der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia, da zu gucken, wie es dort läuft und wie es dort geht. Er kam aus Jerusalem. Er war dort zu Hause. Offensichtlich, komme ich nochmal drauf, war auch sein Neffe dort. Das heißt, wahrscheinlich auch seine Schwester oder eben sein Bruder lebten auch mit in Jerusalem. Aber er wurde als Delegierter geschickt nach Antiochia. Schau mal nach. Nicht, so glaube ich, nicht als kleinkarierter Kontrolleur, sondern als Ermutiger und Ermöglicher. Weil er diese Begabung hatte, haben sie gesagt, Barnabas, du bist der Richtige, geh du dahin. Und schau mal, wie es da heißt. Es heißt, er kam dahin und er war glücklich. Er freute sich. Er sah, wie dort Gott wirkte. Wie aus Menschen, wie gesagt, Europäer und Afrikaner zusammenwirkten, dass Asiaten zum Glauben kamen. Von Anfang an ist die Christensache eine internationale Sache. Wir machen immer mal wieder, dass eben zu irgendeiner deutschen Christenheit oder so, wir versuchen das so einzuengen. Aber das geht nicht einzuengen. Und er freute sich darüber. Er war glücklich. Er freute sich, was er dort vorfand. Er freute sich darüber, was Gott durch andere gewirkt hat. Musste nicht durch ihn geschehen, sondern durch andere. Und er ermutigte alle, so heißt es. Jetzt ist es, die meisten von euch wissen das, weil ich das schon mal gesagt habe, ist, dass das griechische Wort Parakaleo, was da steht, eben unterschiedlich in unserer deutschen Sprache übersetzt wird. Es wird übersetzt als Ermutigung und es wird übersetzt als Ermahnung. Und die alte Luther-Übersetzung, die hat es eben bevorzugt, viel als Ermahnung zu übersetzen. Und so habe ich das auch als Kind und Jugendlicher viel mehr als Ermahnung gehört. Aber es steht dieses Wort, das ganz genauso als Ermutigung übersetzt werden kann. Dem anderen zusprechen. In unserem deutschen Vokabular ist natürlich ein Unterschied, ob ich jemand ermutige dazu oder ermahne. Es kommt auf meinen Ton drauf an, es kommt auf meine Zielrichtung drauf an, es kommt auf meinen Blickwinkel drauf an, ganz klar. Er ermutigte alle. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, fahr nicht zu schnell. Oder ob ich sage, achte auf deine Grenzen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das kannst du nicht. Oder ob ich sage, probier es doch mal aus. Und wenn es nicht klappt, ist auch okay. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, aus dir wird nie etwas. Wir hatten in unserer jungscher Arbeit in Worms so einen Jungen, der damals zur Grundschule ging und der dem ein Lehrer ihm gesagt hat, du bist mal der schlauste Straßenkehrer, den es gibt. Ja, es ist ein Unterschied. Aus dir wird nichts oder dein Potenzial musst du finden und es einsetzen. Barnabas forderte die Christen in Antiochia dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu sein. Und dann war er dort und von dort reiste er nicht nach Jerusalem zurück, sondern es heißt, er reiste nach Tarsus, um Paulus zu suchen. Warum? Steht nirgends etwas darüber, warum er gerade den Paulus wollte. Aber ich vermute, weil er jemand war, der andere ermutigte. Und weil er jemand von da heraus war, dass er das Potenzial in den Leuten gesehen hat. Deshalb hat er den tiefen Eindruck, dass hier in Antiochia und da aus der Paulus, dass das eben zusammenpasst. Weil er die Situation und die Begabung zusammenlegen wollte. Weil er die Situation in Antiochia fördern wollte. Weil er dachte, das ist gut für die Gemeinde, wenn der Paulus hierher kam. Er war Ermöglicher. Er sah das Potenzial. Er holte Paulus und es heißt, sie waren ein Jahr lang dort in Antiochia ein richtig gutes Team. Sie haben da zusammengearbeitet, als Paulus kam. Was wird von einem Persönlichkeitsprofil von ihm gezeigt? Wir lesen, gerade in der Zeit, wo er in Antiochia war, da ist eben so eine Bemerkung, die sagt, er hatte einen guten Charakter. Er war ein guter Mann, er hatte eine Ausstrahlung. Er war angenehm für seine Mitmenschen, weil er sie sah. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Woran merkt man das? Dass jemand erfüllt ist vom Heiligen Geist? Ich denke, das erkennt man daran, dass in seinem Leben Reden und Leben zusammenpassen. Dass er jemand ist, bei dem Jesus im Mittelpunkt steht. Der seine Begabungen einsetzt für das Reich Gottes, nicht für sich selber, nicht für den eigenen Ruhm. Der in seinem Umfeld es erlebt, dass Menschen sich verändern. Weil er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Es heißt von ihm, er hatte einen festen Glauben. Ja, das ist schon auch wichtig in Krisensituationen. Das ist sicherlich wichtig auch in neuen Situationen. Wenn etwas Neues sich auftut in Antiochia und Barnabas war durchaus auch bereit, neue Dinge eben anzupacken. Und eben er hatte den Paulus mit hineingenommen in Jerusalem, in die Gemeinde, auch was Neues. Es ist wichtig, Gott zu vertrauen auf sein Wort. Dir gehört mein Lob, haben wir gesungen. Dann, wenn die Sonne scheint. Und auch dann, wenn das Fundament unterm Haus weggespült wird. Das ist dann nicht so leicht. Aber das ist Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ausgerichtet auf den Gott, der Leben gibt und Leben nimmt, der Reichtum gibt und Kraft gibt, Armut auszuhalten, der da ist, wenn alles gut ist und auch da ist, wenn alles nicht gut ist. Ein Jahr lang war er dort in Antiochia, er förderte andere, er arbeitete im Team. Er stand anderen nicht in der Sonne. Er war ein vertrauensvoller Delegierter. Denn ungefähr nach einem Jahr war es so, dass die Gemeinde in Antiochia aufgrund von einer prophetischen Vorhersage aktiv geworden sind und Geld gesammelt haben, weil sie dieser Prophezeiung glaubten. dass eine große Hungersnot kommen sollte. Und wahrscheinlich, weil die Gemeinde in Jerusalem so stark geteilt hatte am Anfang und dann eben durch die Verfolgung alle raus mussten aus der Stadt, war die Gemeinde in Jerusalem noch nicht wieder so groß aufgebaut. Und so sammelten die in Antiochia Geld und schickten den Barnabas als ihren Delegierten zusammen mit dem Paulus eben nach Jerusalem, um das Geld abzugeben. Vertrauensvoller Delegierter nach Jerusalem als Geldbote. Als sie ihren Dienst erfüllt hatten, Barnabas und Saulus, dann kamen sie zurück nach Antiochia. Und da nahmen sie dann den Markus Johannes oder Johannes Markus eben mit sich. Und dann erlebte er, der Barnabas, eine gemeinsame Berufung. Der Heilige Geist sprach. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, dass ich bei solchen Sätzen immer wieder denke, ach, ich hätte das gerne so miterlebt. Einfach, wie es in der Situation tatsächlich war. Wie hat der Heilige Geist gesprochen? Und da kommt das wieder in mir, vielleicht auch in anderen, zum Ausdruck. Wir wollen es gerne in der Hand haben. Ich will es gerne in der Hand haben. Ich will gerne kontrollieren. Ist es richtig oder ist es nicht richtig? Es steht einfach so da. Der Heilige Geist spricht. Und das wird bis heute so unterschiedlich erlebt. Es war offensichtlich damals so, dass eben die Verantwortlichen in der Gemeinde es miteinander so verstanden haben, dass der Heilige Geist gesprochen haben. Es ist sicherlich so, dass er selten über unsere Ohren spricht, dass wir es hören. Das kann er auch, aber es ist selten. Es sind vielleicht mehr Eindrücke oder Gedanken beim Bibellesen oder beim Beten. Eine Erinnerung, die aufkommt. Man weiß, das ist jetzt das Reden. Ein Wort in die Situation oder Träume oder Klarheit. Der Inhalt damals, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus den Barnabas und den Saulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Die haben keinen Dreijahresplan gekriegt. Die haben keine To-Do-Liste gekriegt. Die haben am Anfang nur gesagt, bekommen zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und dann hatten sie, ich sage jetzt mal, die Freiheit, durch den Heiligen Geist einfach das dann auch zu tun, was ihnen im Herzen war, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Außerhalb von Antiochia, außerhalb von Asien, sind sie eben dann weggezogen. Es gab auch keine zeitliche Begrenzung. Barnabas und Saulus, die gemeinsame Berufung. Es ist mir aufgefallen, dass von Anfang, wo es um Barnabas geht und Saulus, es immer heißt Barnabas und Saulus. Barnabas und Saulus. In unserem Kopf ist es immer mehr Paulus und Barnabas. Aber Barnabas wird immer als Erster genannt. Bis dann eben zum Beginn der ersten Missionsreise und sie eben in der Heimat von Barnabas wieder sind, auf Zypern. Interessanterweise ist, dass dort dann auch diese Namensänderung kommt, vom Saulus zum Paulus. Da wird es zum ersten Mal genannt. Und ab dort heißt es immer Paulus und Barnabas. Einfach so fand ich das interessant, dieser Wechsel. Die letzte Erwähnung, die letzte gemeinsame Erwähnung ist dann der Beginn der zweiten Missionsreise, die ja anfing mit einem Streitpunkt, mit einer Auseinandersetzung. Paulus hat den Vorschlag gemacht, komm, lass uns wieder gehen. Barnabas sagt, sicher, ich bin dabei. Barnabas sagt, weißt du, wir nehmen den Johannes Markus mit. Paulus sagt, den nehmen wir nicht mit. Der hat uns enttäuscht. Er war nicht gut genug. Wollen wir nicht. Barnabas sagt, hey, wir müssen junge Leute ermutigen. Wir müssen den Leuten ermöglichen, aus ihren Fehlern zu lernen. Man muss eine zweite Chance geben, den jungen Leuten. Paulus sagt, auf keinen Fall, das machen wir nicht. Ich habe mich damals so geärgert und geht nicht. Und so kam es zu der Auseinandersetzung dieser beiden. Dieses Team wurde aufgelöst. Jetzt kann man im Nachhinein sagen, naja, ist nicht so schlimm. Aus zwei Leuten wurden vier Leute. Barnabas nahm den Johannes Markus mit, Paulus nahm den Silas mit und sie gingen eben unterschiedliche Wege. Barnabas ging interessanterweise, hat er dann den gleichen Weg genommen wie bei der ersten Missionsreise. Er ist dann eben mit dem Schiff wieder nach Zypern gefahren. Und Paulus hat gesagt, nee, dann mache ich auch einen anderen Weg, ich gehe hinten herum. Und so haben sich ihre Wege getrennt. Ich komme nochmal später darauf, also Schluss nochmal kurz darauf zurück. Seine Aufgaben. Kurz, um sein Lebensbild von ihm abzuwenden. Er war auf der ersten Missionsreise ja volle Kanne mit Paulus unterwegs und er war der Ermöglicher. Er hat Jünger gestärkt. Es gibt ja in unterschiedlichen Weisen, wie man Jünger stärkt. Dass man ihnen hilft, Dinge zu verstehen. Dass man sie ermutigt, ihre Gaben einzusetzen. Er hat die Menschen gesehen und hat sie gestärkt. So lesen wir es auf der ersten Missionsreise. Er hat, ich erwähne es nochmal, sie ermutigt. Es ist so wichtig, wie wir reden und wie wir handeln. Und es ist gut, ab und zu mal über das eigene Reden nachzudenken. Spreche ich mehr Verbote aus? In manchen Situationen ist das sicherlich nötig, aber bin ich eher jemand, der sagt, nee, das geht nicht, nee, das können wir gar nicht machen, nee, das haben wir schon immer anders gemacht, also wir haben es immer so gemacht, wir machen es nicht anders. Ne? Nein. Oder sind wir Leute, die sagen, okay, wenn du einen Eindruck hast, dann probier es doch mal aus. Dann mach doch mal. Ja, wir haben keine Erfahrung, lass uns mal probieren. Es kommt darauf an, wie wir miteinander reden. Und den anderen zum Leben ermutigen oder nicht. Barnabas hat zusammen mit Paulus Älteste eingesetzt. Er war Ermöglicher. Aufgaben geschaffen, damit andere ihre Gaben einsetzen. Er hat sie sicherlich gut ausgesucht, diese ersten Ältesten. Passend zur Situation und zur Aufgabe. Weitsicht für die Zukunft der Gemeinde. Wenn hier vor Ort Gemeinde bleiben soll, dann ist es wichtig, gewisse Strukturen eben zu legen. Und so haben sie die Gemeinden bei ihrem zweiten Besuch, alle in den Gemeinden haben sie Ältesten eingesetzt. Und nach der Rückkehr nach Antiochia, nach der ersten Missionsreise, wurde er nochmal Delegierter der Antiochia-Gemeinde, um nach Jerusalem zu gehen, um dort theologische Fragen zu klären. Da ging es eben, in der Zeit, als Paulus und Barnabas weg waren, waren Leute nach Antiochia gekommen, die gesagt haben, ja, aber wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr auch das und das und das machen. Und die haben einfach gewisse jüdische Grundregeln eben proklamiert. Paulus und Barnabas haben sich dafür eingesetzt, dass eben nicht ein jüdisches Fundament nötig ist für den christlichen Glauben. Und so sind sie als Delegierte von Antiochia zu dem Konzil nach Jerusalem gereist. Und dass sie am Anfang dort in Jerusalem berichten konnten davon, was Gottes Wirken ist unter den Heiden, was sie erlebt haben auf ihrer Missionsreise, das war sicherlich Grundlage für die Entscheidung, die dann in Jerusalem getroffen werden konnte. Dass es eben ohne jüdische Erziehung und ohne jüdische Vorkenntnisse geht, dass man eben Christ wird. Das Letzte, was zwischen Paulus und Barnabas war nicht der Streit. Das ist mir beim Erarbeiten nochmal wichtig geworden. Drei Erwähnungen gibt es von Barnabas in den unterschiedlichen Briefen von Paulus. Die erste Stelle schreibt er und fragt die Korinther: Müssen etwa nur Barnabas und ich unseren Lebensunterhalt selbst verdienen? Ich will jetzt nicht auf den Inhalt darauf eingehen, aber erinnert ihr euch an die Geschichte, wie auf der ersten Missionsreise Paulus und Barnabas in Korinth waren? Nee, ihr erinnert euch nicht. Denn sie waren gar nicht da. Da sind sie gar nicht hingekommen. Ich habe mich gefragt, warum erwähnt Paulus den Barnabas der Gemeinde in Korinth? Vielleicht, weil sie doch auf der zweiten oder dritten Reise später zusammen dort waren. Mindestens war Barnabas auch dort in Korinth, sonst hätte Paulus ihn gar nicht erwähnt, den Korinthern gegenüber. Und für Paulus war das okay. Ja, sie hatten die Auseinandersetzung. Aber Paulus hat andere Entscheidungen getroffen. Etwas spät. Er war eben so ein Grundsätzlicher, dann brauchte er ein bisschen Zeit. Aber er war sich einig mit Barnabas im Ziel und im Glauben. Und er erwähnt ihn Jahre später. An die Galater schreibt er: Und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Petrus, die der Paulus hier führt. Er scheut sich nicht, in aller Offenheit den Barnabas auch zu erwähnen. Und ich dachte, ja, ich verstehe das. Für einen Ermutiger und besonders für einen Ermöglicher, wie Barnabas es war, ist es schwer, allen Seiten gerecht zu werden. Man will den Einzelnen fördern, man will den Einzelnen ermöglichen. Aber eine andere Seite sagt, nee, das, ist jetzt nicht so gut. Und da steht gerade so jemand zwischen den Stühlen. Man kommt manchmal zwischen den Fronten, als so jemand wie der Barnabas war. Und das Letzte, Kolosser 4, Vers 10 schreibt er, sie sind mir Trost und Hilfe. Da schreibt Paulus nicht ausdrücklich von Barnabas, aber ausdrücklich von Markus, von dem Neffen von Barnabas. Und dieser Zusatz ist dort auch im Text drin. Markus, Johannes, der Neffe des Barnabas. Kolosserbrief ist einer wohl mehr oder weniger von den eher letzteren Briefen, die wir erhalten haben, also mehr letzte Zeit aus dem Leben von Paulus. Und er sagt, dieser Markus war mir Trost und Hilfe. Klare Worte des Versöhntseins. Paulus war mit Barnabas versöhnt und umgekehrt, sage ich mal, sowieso. Dieser Ermutiger und Ermöglicher soll mir persönlich, jetzt durch die Vorbereitung ist es mir wieder wichtig geworden, Vorbild sein. In meinem Tun und Lassen in den nächsten Wochen und Monaten. Amen.